Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key. Und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Am 15. Mai 2025 ist es wieder soweit.
Der Alpine Hospitality Summit öffnet seine Türen für bis zu 250 Top-Entscheider aus der Welt der alpinen Hotelimmobilien. Erlebt spannende Keynotes und hochkarätige Diskussionsrunden, die die Zukunft der Ferienhotellerie in den Alpen neu definieren. Hautnah. Lasst euch inspirieren von den neuesten Trends und Herausforderungen.
Knüpft wertvolle Kontakte.
Und nehmt wegweisende Ideen mit nach Hause, die euer Unternehmen in die Zukunft führen. Der Alpine Hospitality Summit. Seid dabei beim Branchentreff in Kitzbühel, um gemeinsam die Weichen für morgen zu stellen. Wir freuen uns auf euch. Die Anmeldung und alle weiteren Informationen findet ihr unter tourismusberatung.prodinger.at.
Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Und noch mehr freue ich mich, dass ich heute einmal wieder einen sehr spannenden Interviewgast im Podcast mit dabei habe. Hallo Florian.
Hallo Marco, servus.
Der Florian Zellmann wird vielen von euch ein Begriff sein, vor allem allen österreichischen Hörern. Er ist Prokurist der österreichischen Hotel- und Tourismusbank und wir arbeiten schon sehr lange in verschiedenen Bereichen und vor allem, wenn es ums Benchmarking geht und um Kennzahlen in der Hotellerie zusammen. Wenn du jetzt vielleicht von der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank noch nichts gehört hast, vor allem wenn du vielleicht ein deutscher Zuhörer bist, lieber Florian, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und vor allem auch sagen, was genau die Tourismusbank eigentlich macht.
Gerne, Marco. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Die Tourismusbank, um es in kurzen Sätzen, Wörtern zu erklären, wickelt die gewerbliche Tourismusförderung für den Bund ab. Das ist in Deutschland, das Pendant ist vielleicht die KfW. Das heißt, wir finanzieren den ganzen Hospitality-Bereich, Hotellerie, Gastronomie, stellen geförderte Kredite, Haftungen, also auch Risikoübernahme des Bundes zur Verfügung und sind der Finanzierungsförderpartner für rund 2.500 aktive Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer, für Kundinnen und Kunden und vorzugsweise im Bereich Hotellerie und Gastronomie tätig.
Ja, und das ist ja genau auch der Punkt, wo wir eine große Schnittmenge haben über die Hotellerie, natürlich noch viel mehr, aber auch bei der Gastronomie. Die Hörer unter euch, die vielleicht den Podcast schon länger verfolgen, die haben ja schon mitbekommen, es gibt jedes Jahr oder seit ein paar Jahren jedes Jahr einmal einen Hotel-Fitness-Check, wo wir uns ganz intensiv mit den Kennzahlen, mit den operativen Kennzahlen der Hotellerie auseinandersetzen, Fokus Ferienhotellerie. Und nun zum dritten Mal haben wir gemeinsam, also Prodinger Tourismusberatung, Österreichische Hotel- und Tourismusbank und Kohl und Partner, uns auf die Gastronomie konzentriert und von Gastronomiebetrieben die Kennzahlen herausgearbeitet. Da sind ja sehr viele Bilanzkennzahlen auch dabei, die anonymisiert von der Tourismusbank geliefert werden. Und genau darum soll es auch heute gehen, ein bisschen einen Eindruck zu gewinnen, wie geht es der Gastronomiebranche heute, wie hat sich das über die Jahre auch verändert. Und ich glaube, das sind ganz, ganz spannende Zahlen dabei. Der Fitnesscheck für die Gastronomie ist erst diese Woche veröffentlicht worden, vor 3 Tagen, um genau zu sein. Letzten Donnerstag ist der Gastrocheck veröffentlicht worden. Und wenn wir mal so grosso modo einen Blick auf die Gesamtzahlen werfen, was fällt denn als erstes auf, Florian? Was ist dir sofort ins Auge gestochen beim Fitnesscheck 25 für die Gastronomie?
Ja, bei unserer dritten Auflage, Marco, ich habe in Vorbereitung auf den Podcast jetzt auch noch mal nachgezählt. Das ist die dritte Auflage des Gastronomie-Fitnesschecks. Was sofort in den Fokus rückt, ist der Umsatzrückgang gerade, der Umsatzrückgang pro Sitzplatz gerade bei den kleinen Betrieben. Kleine Betriebe beziffern wir, Gastronomiebetriebe mit bis zu maximal 100 Sitzplätzen. Da haben wir im Vergleich zum Jahr 2022 einen Rückgang des Umsatzes pro Sitzplatzes um knapp 3.000 Euro. Wir liegen da derzeit bei knapp über 9.000 Euro. Und noch drastischer ist der Vergleich, wenn man das mit 2019, also mit dem Vorkrisenjahr, vergleicht. Denn die Umsatzsteigerung 19 zu 23 pro Sitzplatz beträgt knappe 17% und liegt damit deutlich unter der Inflationsrate. Was schließen wir daraus? Zum einen sind die Post-Covid-Nachholeffekte. Wir haben das alle in der Gastronomie auch gesehen als Konsumenten. Die Gasthäuser, Wirtshäuser, Restaurants waren zum Glück gut gefüllt und voll. Da spielten sicher auch Nachholeffekte mit. Und zeigt uns das, dass die Gästefrequenz gerade bei den Betrieben bis zu 100 Sitzplätzen tendenziell zurückgeht. Und das übt natürlich weiteren wirtschaftlichen Druck auf viele Betriebe aus.
Das heißt natürlich, trotz gestiegener Preise für Speisen und Getränke, und das ist ja das, was wir medial immer ein bisschen mitbekommen, die Wirtshäuser, die werden so teuer, wer soll sich das Essen gehen noch leisten? Jetzt war bis zum letzten Jahr vielleicht die Wirtshausszene auch noch gut besucht, und mittlerweile geht einerseits die Gästefrequenz zurück und andererseits haben die Preissteigerungen am Ende also gar nicht gereicht, um die gestiegenen Kosten aufzufangen. Sehe ich das richtig?
Genau, wir haben das bereits in unserer Analyse letztes Jahr so prognostiziert und vorhergesagt. Wenn man sich die GOP-Niveaus in den unterschiedlichen Subkategorien, Kaffeehaus, Fine Dining, klassisches Wirtshaus, Innenstadtrestaurant etc. ansieht, dann sind die GOP-Niveaus tendenziell sogar unter dem Niveau vor der Krise. Das heißt, da auch wieder gerade bei den kleinen Betrieben, da liegen wir mit rund 2% unter dem GOP-Niveau in Prozent zum Umsatz unter 2019. Das heißt, die Preissteigerungen wurden zwar weitergegeben, wenn man es pointiert oder auf den Punkt bringen möchte, unter dem Inflationsniveau. Das heißt, die Betriebe sind in der Gastronomie, was die Rentabilität anbelangt, eher rückläufig als gewinnbringend.
Ja, vielleicht auch noch ganz kurz zur Erklärung für alle, die vielleicht nicht so oft in diesen Podcast auch hineinhören. Der GOP ist der Gross Operating Profit, das ist das operative Betriebsergebnis. Alle Erlöse abzüglich aller Kosten, die ich für den operativen Betrieb brauche. Was jetzt vielleicht spannend ist in der Gastronomie oder was es noch ein bisschen für manche Betriebe dramatischer macht, wir haben in der Gastronomie ganz, ganz viele Pachtbetriebe auch drinnen. Pachtzahlungen sind beim GOP noch nicht beleuchtet. Das heißt, wir haben zurückgehende operative Betriebsergebnisse und danach noch einmal Pachtzahlungen. Das heißt, unterm Strich bleibt natürlich für viele Gastronomiebetriebe nicht mehr viel übrig, oder?
Absolut, du bringst es auf den Punkt. Also wir haben in der Gastronomie normalerweise eine Pacht im Prozent vom Umsatz von rund im Schnitt 8%. Und wenn ich jetzt sage, gerade bei den kleinen Betrieben beträgt der GOP, also das operative Betriebsergebnis der EBITDA, rund 15%, heißt das, wir haben nur ein Delta für 7%. Und aus diesen 7% müssen nicht nur Fremdkapitalzinsen bedient werden, sondern natürlich auch Reinvestitionsbedarf etc. Also die Luft wird gerade für viele kleine Betriebe immer dünner.
Wobei kleine Betriebe ja jetzt nicht immer nur, sag ich mal, das kleine Wirtshaus ums Eck sind. Was stecken denn für Betriebstypen bei den von dir sogenannten kleinen Betrieben bis 100 Sitzplätzen drinnen?
Also in den kleinen Betrieben stecken natürlich auch hauptsächlich oder zu einem Großteil Fine Dining beziehungsweise im Hochpreissegment angesiedelte Gastronomiebetriebe drinnen, viele Innenstadtlokale, Gastronomiekonzepte mit einem Out-of-the-Box-Angebot, also mit einem speziellen Angebot, das ja durchaus im Angebot Besonderheiten aufweist. Dann eben, wie gesagt, Fine Dining, wobei Fine Dining, Marco, du hast das angesprochen, wahrscheinlich die Betriebskategorie oder der Betriebstypus ist, der nicht nur, also oder der vor allem in Bezug auf den GOP-Rückgang sehr, sehr stark davon betroffen ist, aber auch natürlich mit hohen Wareneinsatzkosten zu kämpfen hat. Mhm. Und in den kleinen Betrieben natürlich auch enthalten das klassische Kaffeehaus, Kaffee-Restaurants, gerade im ländlichen Bereich.
Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, der GOP-Rückgang ist bei kleinen Betrieben eklatant zu sehen. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Kostenfaktoren, die hiermit einfließen. Wir haben natürlich auch für die Gastronomiebetriebe gestiegene Energiekosten, wobei natürlich die Energiekosten prozentual jetzt nicht der größte Kostentreiber sind, wie vielleicht in der Hotellerie bei vielen Wellnessbetrieben. Aber wir haben zwei andere Kategorien, die natürlich einen ganz starken Einfluss haben auf das operative Betriebsergebnis. Das sind jetzt die Wareneinsätze, die du schon angesprochen hast, die gestiegen sind, besonders auch im Getränkebereich, wenn man sich das im Detail anschaut. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich einen Kostentreiber mit den Mitarbeiterkosten, mit den Mitarbeiterkosten vor allem pro Vollzeitäquivalent, damit man es eben auf Vollzeitstellen runterrechnen kann. Da haben wir signifikante Steigerungen. Das heißt, gerade bei serviceintensiven Betrieben in der Gastronomie, wo Fine Dining dazugehört, tun wir uns natürlich umso schwerer, diesen Service aufrechtzuerhalten mit einem großen Mitarbeiteraufwand. Wie siehst du das? Wie können wir, oder wo liegt da die Zukunft? Weil die Personalkosten oder die Mitarbeiterkosten werden jetzt nicht wieder sinken. Die Wareneinsätze werden vielleicht gleich bleiben. Wie schauen die nächsten ein, zwei Jahre aus?
Also Wareneinsatz und Mitarbeiteraufwendungen machen über 60% der Gesamtaufwendungen aus, sind speziell in der Gastronomie im Unterschied zur Hotellerie zusammen, also die Hauptkosten oder Aufwandstreiber. Wir haben beim Wareneinsatz zeigen sich bei den großen Betrieben über 100 Sitzplätzen. Da muss ich dazu sagen, da sind bei uns in unserem Sample ist ein sehr hoher Anteil an sogenannter Systemgastronomie, Skigastronomie enthalten. Hier gibt es kaum Schwankungen im Wareneinsatz im Prozent zu den Umsatzerlösen. Tendenziell sogar ist da die Wareneinsatzquote rückläufig. Warum? Weil wir sehen, dass gerade große Betriebstypen Synergieeffekte viel, viel besser nutzen können, sei es in der Einkaufspolitik, sei es in der Neuausrichtung, in der Adjustierung von innerbetrieblichen Prozessen. Bei den kleinen Betrieben wiederum beobachten wir eine nicht signifikant, aber doch eine stetig steigende Wareneinsatzquote. Da liegen wir aktuell bei rund 29% bei den kleinen Betrieben. Bei den großen Betrieben sind es knapp 24,5%. Was aber wirklich auf die Ergebnisse drückt, und du hast es richtig angesprochen, ist der Mitarbeiteraufwand. Also wir haben hier annähernd mittlerweile in der Gastronomie, egal ob wir von kleinen Betrieben, also bis 100 Sitzplätze oder großen sprechen, liegen wir beim Mitarbeiteraufwand je FTE, also je Vollzeitäquivalent, deutlich über 40.000 Euro. Und hier schließt sich zunehmend die Lücke zur Hotellerie. Also wir haben mittlerweile in Gastronomie als auch in Hotellerie fast idente Mitarbeiteraufwendungen pro Vollzeitäquivalent. Da beträgt der Unterschied knapp nur mehr 10% Gastronomie und der Hotellerie. Und so wie du richtig sagst, da haben die Betriebe kaum Maßnahmen oder kaum Spielraum, hier entgegenzuwirken. Was man schon sieht, sind gezielte Mitarbeitereinsatzanalysen. Das ist durchaus eine Möglichkeit, hier im Mitarbeiter oder dem steigenden Mitarbeiteraufwand entgegenzuwirken. Und das bedarf einfach professioneller betriebswirtschaftlicher Analysen. Wann brauche ich den Mitarbeiter tatsächlich am Gast? Wie viele Mitarbeiter benötige ich? Und wie kann ich hier flexibel auf die Spitzen beziehungsweise auf die Nachfrage reagieren?
Ja, wird wieder ganz, ganz wichtiges Thema sein, weil du hast ja auch eingangs schon gesagt, an der Preisschraube wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel machbar sein, wenn man schon merkt, dass Gästefrequenzen auch zurückgehen. Das heißt, es geht sehr viel um Prozessoptimierung, um Controlling, um Mitarbeitereinsatzplanung, vielleicht auch um Digitalisierung und Automatisierung in den Küchen und in den Abläufen im Hintergrund. Wir müssen, glaube ich, oder wir, die Gastronomie, muss sicher teilweise auf der Kostenseite effizienter werden. Und Eine Zahl, die mich ja dann fast ein bisschen schockiert hat, ist, wenn man sich anschaut, und da können wir auch ein bisschen einen Sidestep machen und danke an die KMU-Forschung machen, die uns hier ein Riesensample zur Verfügung gestellt hat, auch für den Fitnesscheck. Wenn man sich anschaut, die kleinen Betriebe bis 300.000 Euro Umsatz in der Gastronomie österreichweit, die haben ja im Schnitt durchaus mittlerweile ein negatives Ergebnis vor Steuern. Das ist ja eigentlich dramatisch.
Ja, absolut. Also wenn man sich die Zahlen für Betriebe bis zu einem Umsatz von 300.000 Euro anschaut, also in der Gastronomie sind das wirklich Kleinstbetriebe vom Angebot her, dann spitzt sich hier die Situation zu. Wenn man aber auch einen Blick über den Teller, also wenn man das Sample vergrößert und den Umsatz bis zu 1 Million sich ansieht, auch hier ist ein Großteil der Betriebe oder eine Vielzahl der Betriebe weisen ein negatives Ergebnis vor Steuern auf. Und da sieht man eben, je kleinstrukturierter der Betrieb ist, desto schwieriger hat der Betrieb Möglichkeiten, auf die steigenden Herausforderungen zu reagieren. Jetzt nicht angebotsseitig und auch nicht, was die Preise anbelangt, da hast du absolut richtig gesagt und dem stimme ich zu, dass hier nicht der Plafond erreicht ist, aber wir sind hier sicher im oberen Bereich angekommen. Das Geld in Zukunft oder die Rentabilität schaffe ich mir nicht über dem Strich in den Erlöspositionen, sondern eben in einer Optimierung, in einer Neuausrichtung, Adjustierung jeder einzelnen Aufwandposition. Das ist vom Marketing, das zugegeben in der Gastronomie nicht den größten oder einen untergeordneten Aufwandsposition darstellt, aber ich muss mir hier wirklich vom Marketing bis hin zur Mitarbeitereinsatzplanung, Wareneinsatz, Verwaltungsaufwendungen, mir jede Position im Detail ansehen und kann hier durchaus noch an der einen oder anderen Stellschraube schrauben.
Ja, und was natürlich auch ein Riesen Bereich ausmachen kann, ist jetzt auch natürlich das Thema, und das wird ja teilweise auch schon gemacht, wenn man sich anschaut, das Verhältnis Mitarbeiterköpfe zu Vollzeitäquivalenten. Man muss natürlich ein bisschen auf die Arbeitszeitmodelle, auf Flexibilität schauen, vielleicht ein bisschen mehr in Spitzen mit Aushilfen arbeiten und nicht mit vielen Vollzeitkräften, die mich natürlich dann unter Anführungszeichen immer kosten, aber die ich nicht immer brauche, wenn ich eine volatile Auslastung in der Gastronomie habe. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel drinnen in der Operative und in der Planung. Ein Punkt, der mich schon noch ein bisschen beschäftigt, weil ich das jetzt vor, ist ja auch erst, glaube ich, jetzt 10 Tage her, dass die Diskussion laut geworden ist, wenn man ein bisschen über den Tellerrand und über die Grenzen schaut. In Deutschland soll ja auch die Umsatzsteuer auf Speisen jetzt dauerhaft auf 7% sinken zur Entlastung der Gastronomie. Was sagst du, brauchen wir auch politische Maßnahmen, um die Wirtshäuser oder die Gastronomie in Österreich zu entlasten?
Ja, wenn man jetzt den Gesamtwirtschaftsstandort Österreich ansieht, tue ich mir grundsätzlich immer schwer zu sagen, man pickt jetzt einzelne Subbranchen heraus und schafft hier Entlastungsmaßnahmen. Grundsätzlich die Umsatzsteuerreduzierung oder Entlastung, das sehen wir in Deutschland, das haben wir auch in Österreich schon in der Vergangenheit gesehen, ist durchaus eine effiziente und gezielte Maßnahme, die funktionieren kann. Wenn ich mir jetzt die Ergebnisse unseres Fitnesschecks heuer anschaue für das Jahr 2023 und die Situation wird sich ja 2024 nicht unbedingt gebessert haben, kann das natürlich eine, wenngleich temporär befristete Maßnahme sein, die Wirkung erzielen kann. Ja, absolut.
Und zumindest haben wir ja in unserem Regierungsprogramm jetzt ein Wirtshauspaket stehen, was auch immer dann konkret rauskommt in der Umsetzung. Aber es wird sich ja politisch auch schon Gedanken gemacht über die Gastronomie. Das heißt, wenn ich jetzt kurz einmal zusammenfasse unser Gespräch, wir merken halt ganz stark, glaube ich, dass die Schere zwischen großen und kleinen Betrieben weiter aufgeht. Das heißt, das hat viel zu tun mit, du hast das eh vorher genannt, mit Skaleneffekten, natürlich mit Prozessen, wo ich mal leichter tue, wenn ich ein größerer Betrieb bin als bei einem kleinen Betrieb. Ein Punkt, den wir vielleicht nicht angesprochen haben, der ja auch oft noch drinnen steckt bei den umsatzschwachen Betrieben, die jetzt schon schlechte Ergebnisse eigentlich fahren, ist ja, dass ganz, ganz oft auch, und das merken wir ja, wenn da die Familie selbst mit anpackt, der Unternehmerlohn oft noch gar nicht mit berücksichtigt ist. Ja. Und man muss ja eigentlich dann überlegen, wie langfristig es Sinn macht, als Eigenbetrieb jetzt die Betriebe über Umbiegen und Brechen weiterzuführen, ob nicht Synergieeffekte mit anderen Betrieben oder Zusammenschlüsse fast manchmal sinnvoller sind, wenn man sich selber auch nichts mehr auszahlen kann. So, das muss man vielleicht, glaube ich, auch einmal auf den Punkt bringen.
Absolut, Marco. Also von den ohne dies relativ überschaubaren GOP-Quoten müsste man dann und gerade in der Landgastronomie, gerade im ländlichen Bereich, ist ja die Eigenleistung der Unternehmerinnen und der Unternehmer ja oftmals eine versteckte Größe, die so aus den wirtschaftlichen Rentabilitätsvergleichen gar nicht herausgeht. Das heißt, absolut richtig, man müsste vom GOP eigentlich noch einmal den, wir nennen sie gerne im Bankenschiffro, den Privatbedarf, da auch noch einmal abziehen, und um eine ehrliche Kenngröße zu ermitteln.
Vielleicht ein letzter Punkt noch, den ich jetzt noch ansprechen will, weil auch in der Gastronomie wurden ja jetzt erstmalig ESG-Kennzahlen erhoben. ESG, Environmental Social Government, das heißt die Nachhaltigkeitskennzahlen rund um ökonomische, ökologische Nachhaltigkeit und soziale. Was ist da vielleicht aufgefallen? Ein Punkt, den ich gleich einmal gemerkt habe, wenn man sich anschaut, einer der sozialen Faktoren sind ja der Frauenanteil in Führungspositionen, der liegt bei rund 50%, ich glaube relativ ähnlich wie in der Hotellerie. Auch beziehen ein Großteil der Betriebe die Waren aus einem Umkreis von maximal 100 Kilometern. Gibt's noch Punkte, die dir bei den, ohne dass wir es jetzt noch bewerten können, weil es das erstmalig erhoben worden ist und noch keine Zeitleiste natürlich da ist, aber gibt es bei den ESG-Kennzahlen was dir ins Auge gestochen ist?
Ja, absolut. Und danke, dass du das ansprichst. Bei all den trüben Aussichten, die wir in der Gastronomie derzeit haben, wir erheben jetzt seit knapp 2 Jahren ESG-Kennzahlen oder ESG-Kennwerte für Hotellerie und Gastronomie. Und was sowohl auf die Hotellerie als auch die Gastronomie zutrifft, ist der hohe regionale Wertschöpfungsimpact. Also mehr als 70% der Betriebe beziehen ihre Lieferanten aus einem Umkreis von maximal 100 Kilometern um den Betriebsstandort. Das heißt, die Gastronomiebetriebe schaffen da einen unmittelbaren Wertschöpfungseffekt. Das heißt, Betriebe, Zulieferer, Lieferanten, das ist egal, ob es im Daily Business, in den Operations ist oder auch im Investitionsbereich, profitieren unmittelbar von den Betrieben. Ich glaube, das zeichnet uns in Österreich ja speziell im Bereich der Kulinarik aus. Der hohe Qualitätsanspruch, den wir haben, die hohe Anzahl an regionalen Zulieferern, das ist etwas, was wir viel, viel mehr in die Werbebotschaften und auch in die Angebotsvermarktung integrieren müssen. Und der zweite Punkt ist die Fluktuationsrate, denn da sind wir bei rund 18% bei größeren Betrieben beispielsweise gemessen auf die Kernbelegschaft. Wenn man jetzt sagt, es gibt Statistiken des Arbeitsmarktservices, dass jeder zweite Mitarbeiter nach 2 Jahren den Tourismus, also jetzt auf den Tourismus gesprochen, also gesamter Hospitality-Bereich bis hin zu Seilbahnwirtschaft, Freizeitwirtschaft etc. Verlässt, dann haben wir hier mit einer Fluktuationsquote von knapp über 18% bei größeren Betrieben, ist das ein Wert, auf den man durchaus, ich will nicht sagen stolz sein kann, aber der sicherlich herzeigbar ist.
Absolut, ja. Das heißt, wir bleiben, oder die Gastronomie bleibt natürlich ein ganz wichtiger nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Wirtschaftsfaktor, regionale Wertschöpfungsfaktor. Und auf dem gilt es natürlich auch aufzubauen. Und auf der anderen Seite natürlich müssen sehr viele Betriebe jetzt auch ihre Hausaufgaben richtig machen, um die Betriebswirtschaften wieder einerseits zu stabilisieren und andererseits ins Positive zu kehren. Natürlich auf die Ertragsseite nach wie vor schauen, aber da wird der Spielraum etwas kleiner. Wichtig ist vor allem Kosten, Prozesse und vielleicht Automatisierungen und Einkäufe etc. gut im Blick zu haben. Lieber Florian, ich danke dir vielmals für deinen Einblick und deine Expertise. Wenn du jetzt noch was loswerden willst, die letzten Worte in der heutigen Podcast-Folge überlasse ich gerne dir. Danke, dass du mein Gast warst.
Danke, Marco. Danke für die Einladung und den spannenden Austausch, wie immer mit dir. Ja, der Ausblick für die Gastronomie bleibt durchaus angespannt. Die Zeiten werden 24 sicher nicht besser. 25 muss man abwarten, wie sich das Jahr entwickelt und so wie bereits schon mit dir gemeinsam herausgearbeitet, das Geld in der Gastronomie wird zukünftig in den Aufwandspositionen und nicht vorzugsweise im Erlösbereich erwirtschaftet. Danke, Marco.